Vor 2 Wochen habe ich ja eine Predigt gehalten über das Thema großzügiges Vergeben. Im Sinne von, wenn Menschen an uns schuldig werden, wenn Menschen uns verletzen, beleidigen, sonst was Schlechtes tun, sind wir von Jesus her dazu aufgefordert, diesen Menschen großzügig zu vergeben. Und ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt vor 2 Wochen über ein Thema gestolpert, das auch so mit dem ganzen Komplex von Vergebung zu tun hat, aber auch nochmal ja so einen ganz anderen Aspekt beleuchtet. Und darüber möchte ich gerne heute predigen. Stefan, du kannst mal die Folie abfahren. Genau, das Thema, über das ich heute predigen möchte, vielen Dank, ist das Thema Beichte. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das Stichwort Beichte hörst, ob du auch solche Assoziationen hast, wie hier auf diesem Bild. Fakt ist, viele Christen sind so von diesem Stichwort Beichte eher, ja, sag ich mal, so ein bisschen bisher abgeturnt. Besonders Christen, die so eine protestantisch-freikirchliche Prägung haben, und dazu gehören ja die meisten von uns auch. Ich beobachte das so ein Stück weit an mir selber. Wenn ich das Stichwort Beichte höre, dann habe ich ganz schnell solche Assoziationen wie, naja, das ist halt auch so eine religiöse Pflichtübung. Da habe ich so ein Bild von irgendeinem staubigen Beichtstuhl und da sitzt dann irgendein strenger Priester drin und drückt mir irgendwelche sinnlosen Strafen auf. Am Rande bemerkt, ob diese Assoziationen in allen Fällen immer so berechtigt sind, sei mal eine andere Frage. Aber ich merke, das sind so ganz schnell, ist das so dieser Film, der in meinem Kopf abläuft, wenn ich das Stichwort Beichte höre. Und viele Lutheraner, viele Freikirchler reagieren relativ schnell so, dass sie sagen, naja, wer will, der soll das machen. Aber ich weiß nicht so genau, warum sollte ich das machen? Was bringt mir das, zur Beichte zu gehen? Und wenn du dich so ein Stück weit darin wiederfindest, dann ja, lass uns doch einfach gemeinsam die kommende halbe Stunde nutzen und einfach mal gucken, ob es bei dem ganzen Thema Beichte nicht vielleicht doch das eine oder andere gibt, was wirklich gut und wertvoll ist, was es wirklich, wo es sich wirklich lohnt, mal genauer hinzugucken. Und ich möchte das ganz gerne in 3 Schritten tun. Der erste Schritt ist, ich möchte dieses Thema Beichte mal einordnen, so in diesen größeren biblischen Zusammenhang von Sünde, Buße, Vergebung, alles, was da so mit dazugehört. Im zweiten Schritt möchte ich tatsächlich mal über die Frage nachdenken, was bringt das eigentlich zu beichten? Warum sollte man das tun? Und der dritte Schritt, den ich gehen möchte, ist, dass ich einfach mal so eine Idee vorstellen möchte, wie das möglicherweise auch aussehen könnte, sowas wie Beichte hier bei uns in der Gemeinde umzusetzen, für diejenigen, die das gerne wollen. Ja, und du kannst mal eins weitermachen, genau. Der erste Schritt, wie gesagt, ist so dieser Gesamtzusammenhang von Sünde, Buße, Vergebung und was hat jetzt Beichte mit dem Ganzen zu tun? An der Stelle den kurzen Disclaimer. Verschiedene Konfessionen haben zu einzelnen Punkten in dieser Einordnung unterschiedliche Sichtweisen und das ist auch okay, das darf sein. Das ist jetzt einfach so unser Verständnis hier in der Vineyard Dresden. Und die erste Frage, die mir hier wichtig ist, ist die Frage, was ist denn eigentlich Sünde? Und der Sprachgebrauch, den wir bei uns in unserer Gesellschaft haben, der ist nicht unbedingt sehr hilfreich, um zu verstehen, was die Bibel eigentlich mit Sünde meint. Ich habe mal eins, du kannst mal eins weitermachen. Bye-bye Arschgeweih, Christine 28 lässt sich ihre Sommersünde weglasern. Und man beachtet, das finde ich noch ganz schön, dass hier unten offensichtlich mit diesem Weglasern auch eine knusprige Gefahr verbunden ist. Was auch immer das ist, lässt sich da nicht mehr erschließen. In unserem Sprachgebrauch, also jetzt nicht hier speziell in unserer Gemeinde, aber in unserer Gesellschaft, ist Sünde alles, was irgendwie unbedacht ist, wie irgendwie das Arschgeweih, das man sich in Malle hat stechen lassen, oder irgendwelche Lebensmittel, die ungesund sind, oder auch einfach generell Verhalten, das unmoralisch ist. Und das führt auch schnell zu so einem, ja, zu so einer Einordnung, dass man sagt, Sünder sind im Prinzip schlechte Menschen. Ein Sünder ist jemand, der, was ich keine Ahnung, seine Frau schlägt oder der irgendwie stiehlt oder keine Ahnung, solche Leute sind Sünder, schlechte Menschen. Kannst mal eins weitermachen wieder? Genau. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann geht es eigentlich um jede Form von Verhalten oder auch von Herzenshaltungen, die im Widerspruch stehen zu den Geboten und dem Willen von Gott. Und das kann natürlich im Einzelnen bedeuten, dass es unmoralisches Verhalten ist, wenn du an die 10 Gebote denkst. Du sollst nicht lügen, also wer lügt, sündigt. Das muss aber damit nicht zusammenhängen. Wenn Gott zu Abraham sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will, und Abraham sagt, nö, ich bleib hier, dann ist das nicht unmoralisch, aber aus diesem Verständnis der Bibel raus wäre es trotzdem eine Sünde, weil es im Widerspruch zu dem steht, was dem Willen Gottes für Abraham entspricht. Und von diesem Verständnis her ist zunächst mal jeder Mensch ein Sünder. Auch die Leute, die wir nach unserem moralischen Verständnis vielleicht zu Recht als gute Menschen einordnen würden. Einfach weil das keinem Menschen gelingt, nach diesen, ja wirklich vollständig nach diesen Geboten Gottes zu leben. Im ersten Johannesbrief, ihr seht die Stellen hier oben auch mit angegeben, im ersten Johannesbrief steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber ein zweiter wichtiger Punkt kommt gleich im Vers drauf und dort heißt es, wenn wir ihm, also Gott, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Also wir alle brauchen diese Vergebung von Gott, aber wenn wir zu Gott kommen und um diese Vergebung bitten, dann vergibt Gott auch. Und wenn ihr an dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn denkt, Lukas 15, da siehst du wirklich, dass Gott auch jemand ist, der nicht irgendwie so ein Erbsenzähler ist und schaut, ja, hast du das jetzt auch wirklich verdient, diese Vergebung, sondern Gott ist jemand, der großzügig vergibt, der wirklich von Herzen gern vergibt, der am Zaun steht in diesem Gleichnis und nach diesem verlorenen Sohn Ausschau hält, obwohl das jemand ist, wo man wirklich sagen könnte, also wenn der Vater sagt, bleib mir bloß weg, könnte man das auch verstehen. Aber Gott hat dieses große Herz der Vergebung. Und es gibt noch mal einen weiteren Punkt, der im Zusammenhang mit Beichte wichtig ist, steht im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus, es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Also wenn man das bisher mal zusammenfasst, dann heißt es, jeder Mensch braucht Vergebung. Durch Jesus haben wir aber die Möglichkeit, das sozusagen direkt mit Gott zu klären. Wir brauchen nicht irgendwie einen anderen Menschen, der zwischen uns und Gott vermittelt. Das ist die eine Seite, die im Hinblick auf Beichte wichtig ist. Die andere Seite ist, und da kannst du mal wieder eins weitermachen, genau. Die andere Seite ist, dass uns zumindest mal an einer Stelle schon von der Bibel her, dass wir aufgefordert sind, uns gegenseitig unsere Sünden zu bekennen. Steht im Jakobusbrief, eben bekennt einander eure Schuld. Und Jesus sagt an mehreren Stellen, dass uns die Vollmacht gegeben ist, anderen Menschen ihre Sünden zu vergeben. In Johannes 20 steht, Jesus sprach zu seinen Jüngern und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Auch eigentlich eine ganz schön krasse Stelle, wenn man mal drüber nachdenkt. Wem ihr die Sünden nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und an anderen Stellen wird auch nochmal deutlich, dass diese Vollmacht, Sünden zu vergeben, nicht nur was für wenige speziell Gesalbte ist oder so, sondern das ist wirklich eine Vollmacht, die jedem Nachfolger von Jesus gegeben ist. Bei Petrus ist die Rede davon, auch später in der Offenbarung, dass wir ein Volk von Priestern sind. Und das ist ja genau die Aufgabe der Priester gewesen im Alten Testament, dass sie die Vermittler sind zwischen Gott und den Menschen, die eben auch diese Opfer gebracht haben, die dann zur Sündenvergebung geführt haben. Und es unterstreicht nochmal, jeder Nachfolger von Jesus hat die Vollmacht, anderen Menschen Sünden zu vergeben. Also auch hier das Fazit, das ist sozusagen die andere Seite. Wir sind von der Bibel her aufgefordert, uns gegenseitig Sünden zu bekennen. Und jeder Nachfolger von Jesus hat auch die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Genau, kannst du mal eins weitermachen? In der katholischen Kirche war die Beichte von Anfang an Bestandteil des Gemeindelebens. Da hat sich im Laufe der Zeit das Verständnis geändert, auch die Art und Weise, wie Beichte vollzogen worden ist, hat sich teilweise geändert. Aber es war von Anfang an Bestandteil des Gemeindelebens und Luther hat ja mit einigen dieser Traditionen und Vorstellungen in der katholischen Kirche gründlich gebrochen, wie wir alle wissen. Und trotzdem war Luther selber aber ein großer Fan zu dieser persönlichen Einzelbeichte. Und die Beichte ist ja bis heute eine der drei Sakramente in der evangelisch-lutherischen Kirche. Die Beichte ist auch ein Sakrament in den orthodoxen Kirchen. Und für mich ist so ein bisschen der Punkt, wenn ich über das Thema Beichte nachdenke, dann ist mir auf der einen Seite klar, dass wir als Menschen, also wir müssen nicht beichten gehen, um Vergebung bei Gott zu finden. Jeder von uns hat die Möglichkeit, das sozusagen mit Gott direkt zu klären. Und schon gar nicht sind wir verpflichtet, da in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, einer religiösen Pflicht nachzukommen oder zu sagen, also wenn du das nicht tust, dann bestraft dich irgendwie Gott. Und ich denke auch nicht, dass Beichte was ist, was nur von ordinierten Beichtvätern oder Beichtmüttern abgenommen werden kann. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass ich mir denke, wenn so die größten Konfessionen, die es so in der christlichen Szene gibt, seit 2000 Jahren an dieser Beichte festhalten, dann ist es vielleicht doch mal lohnenswert, so genauer drauf zu gucken, warum die das eigentlich tun. Vielleicht ist ja doch das eine oder andere dran, was erstmal nicht unserer freikirchlichen Tradition entspricht, wo aber trotzdem vielleicht auch ein geistlicher Schatz drin verborgen liegt. Und das führt mich zu meinem zweiten Teil. Du kannst mal weiterklicken. Was bringt denn die Beichte eigentlich? Und da will ich gern drei Dinge ansprechen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Dinge, aber drei Dinge, die mir da einfach besonders wichtig sind. Genau, kannst eins weitermachen. Ich denke, gerade in solchen Situationen, wo wir vielleicht ja in einem besonderen Maße Schuld auf uns geladen haben, ich habe es neulich mal im Internet, hat irgendwie einer erzählt in so einem Forum, er hat irgendwie 11-Jähriger, haben sie eine Mutprobe gemacht, er ist mit seinem Fahrrad irgendwie verkehrt rum in die Einbahnstraße reingerauscht, einfach so eben eine Mutprobe, und dann kam ihm ein Auto entgegen, das Auto ist irgendwie ausgewichen, es kam zum Unfall und dabei ist eine 4-köpfige Familie ums Leben gekommen, und er hat gesagt, das ist passiert, als ich 11 war, ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in Therapie deswegen, und es ist immer noch eine Sache, die mich einfach nicht loslässt. Als 11-Jähriger habe ich das verschuldet, in meiner jugendlichen Dummheit, dass eine 4-köpfige Familie ums Leben gekommen ist. Und es muss nicht immer so krass sein, aber ich denke einfach, es gibt so Situationen im Leben, wo man vielleicht auch mal in einer Weise schuldig wird, wo man sagt, es ist jetzt nicht einfach nur so, wo man sagt, naja, da gehe ich mal eben zu Gott und bitte um Vergebung oder so, sondern da steckt schon wirklich was Größeres dahinter. Also das ist so das eine. Oder vielleicht auch Situationen, wo du sagst, da habe ich eine Baustelle in meinem Leben, da kämpfe ich regelmäßig damit. Vielleicht geht es mir seit vielen Jahren so, dass ich merke, immer wieder und immer wieder stolper ich über diese eine Versuchung, über diese eine Herausforderung. Und in diesen Situationen, also besonders große Schuld oder irgendwas, mit dem du ständig zu tun hast, ist häufig unser Problem gar nicht, dass Gott uns nicht vergibt. Das ist eh sowieso nie das Problem, sondern häufig ist unser Problem, dass wir nicht in der Lage sind zu glauben, dass Gott trotzdem mit uns einen Neuanfang macht. Entweder, weil wir einfach irgendwo spüren, menschlich gesehen, dass du da was verbockt hast, was du nie wieder irgendwie gut machen kannst, oder weil es dir irgendwie so geht, dass du sagst, also gefühlt komme ich jetzt hier gerade zum 500. Mal zu Gott und sage, naja, ich habe schon wieder an genau dem gleichen versagt, und irgendwann muss Gott auch mal sagen, also jetzt habe ich langsam die Schnauze voll davon. Und in solchen Situationen ist es einfach ein echter Unterschied, ob du irgendwo in deinem stillen Kämmerchen mit dem Ganzen vor dich hinkämpfst oder ob es da irgendjemand gibt, der dir wirklich mal laut zuspricht, dass Gott dir vergeben hat. Und zum einen ist dieser Unterschied, mal ganz banal, irgendwie so natürlich psychologischer Art. Also wenn dir solche Sachen mal laut zugesprochen werden, das macht einfach was mit dir. Das ist ja so ein bisschen wie, das macht ja auch was mit dir, ob dir dein Partner irgendwie ab und zu mal sagt, dass er dich liebt, oder ob er es mal vor 20 Jahren am Traualtar gesagt hat und es seitdem noch nie zurückgenommen hat. Also manchmal macht es einen Unterschied für uns, ob wir Dinge wirklich mal zu hören kriegen oder ob wir das halt irgendwo im Hinterkopf wissen. Und dazu gehört auch in solchen Situationen, wenn Menschen uns zusprechen, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Neben dieser natürlichen psychologischen Komponente gibt es dort aber auch eine übernatürliche Komponente. Es macht auch einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. In Offenbarung 12 wird der Teufel bezeichnet als der Ankläger der Christen. Also sprich, der Teufel klagt uns Christen an. Das ist eine der Dinge, die er tut. Und Der Teufel liebt es, uns Gedankenangebote zu machen, die uns dazu bringen, uns selber zu verurteilen, die uns dazu bringen, uns selber zu verachten. Besonders auch, wenn es uns letztlich hindert, in diese Berufung reinzuwachsen, die Gott für uns hat, weil wir immer wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen, dass das kann gar nicht sein, dass jemand wie ich, jemand, der solche Sachen verbockt hat, jemand, der immer wieder mit dieser einen Geschichte zu tun hat, so eine Berufung hat auf seinem Leben. Und Jesus sagt im Matthäusevangelium 18, alles, was wir binden und lösen hier in der sichtbaren Welt, wird auch gebunden oder gelöst sein in der unsichtbaren Welt. Und deshalb macht es auch geistlich wirklich einen Unterschied, ob wir uns einander zusprechen, dass uns von Gott vergeben ist, also dass wir praktisch lösen, was dort an Schuld da ist. Und dieser natürliche und geistliche Unterschied, wenn wir uns gegenseitig vergeben zusprechen, ist ein guter Grund, Beichte zu praktizieren. Dann ein zweiter guter Grund. Wenn Sünde im Verborgenen ist, im Verborgenen stattfindet oder wenn sie vielleicht sogar tabuisiert wird, dann wird sie im Prinzip, ja, kann man sagen, wie mit zusätzlicher Macht aufgeladen. Verborgene Sünde hat Macht. Dietrich Bonhoeffer hat mal ein Buch geschrieben, so über das christliche Miteinander. Es ist ein dünnes Buch, aber sehr, sehr klug. Der Titel ist Gemeinsames Leben. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in diesem Buch Folgendes. Im Kapitel Beichte und Abendmahl passenderweise. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihm die Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen und das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Und vielleicht geht es jetzt dem einen oder anderen so, dass er denkt, so, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, wie der Bonhoeffer das da darstellt. Aber für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass es wirklich wahr ist, ist die Art und Weise, wie wir in vielen Gemeinden mit diesem ganzen Thema Konsum von Pornos umgehen. Geistlich gesehen ist Pornokonsum wahrscheinlich das flächendeckendste Problem, das es überhaupt gibt auf der Welt, zumindest mal in den Teilen der Welt, die irgendwie ans Internet angebunden sind. Und es ist im Übrigen inzwischen lang nicht mehr nur ein Problem von Männern, sondern es ist auch zunehmend mehr Frauen, die das betrifft. Aber gleichzeitig kenne ich ziemlich wenige Gemeinden, die sich in irgendeiner Form mit dieser Herausforderung auseinandersetzen, in welcher Form auch immer die Herausforderung stattfindet. Und mir hat mal jemand erzählt, dass er irgendwie sich einfach mit ein paar Leuten getroffen hat aus so anderen Christen auch. Und der hat einfach von sich selber erzählt, so in der vertrauten Runde. Es war irgendwie eine Männerrunde, die sich da getroffen hat. Und er hat einfach nur erzählt, Leute, kann ich euch das mal erzählen? Für mich ist es einfach eine Herausforderung. Ich kämpfe da immer wieder mit dieser Versuchung, mir im Internet Pornos anzugucken. Und ja, irgendwie können wir mal beten oder könnt ihr mir da Vergebung zusprechen? Und er hat so gesagt, da hat keiner was gesagt in dem Moment, aber man hat so förmlich gemerkt, wie so ein innerer Widerstand in den Leuten aufgegangen ist, so nach dem Motto, oh nee, muss es wirklich sein, dass wir über dieses Thema reden? Und das ist eine Art und Weise, wie Sünde wirklich mit zusätzlicher Macht aufgeladen wird. Paulus schreibt im Epheserbrief, alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch. Alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Und der springende Punkt ist hier nicht, dass irgendwie jeder alles über dich wissen muss, sondern der Punkt ist, wenn es schon allein eine einzige Person gibt, der du vertraust und die du irgendwie dort auch mit reinnimmst in deine Kämpfe, deine Herausforderungen, dann bricht schon allein das einen ganz, ganz großen Teil dieser zusätzlichen Macht, die Sünde über unser Leben haben kann. Ob das jetzt das Thema Pornos ist oder irgendwas ganz anderes. Und das ist ein weiterer guter Grund, Beichte zu praktizieren. Und es gibt schließlich noch einen dritten Grund, den ich hier in dem Rahmen ansprechen möchte. Ich habe es hier mal genannt, das Spannungsfeld von Unvollkommenheit und Heiligung. Was verbirgt sich jetzt unter diesem sperrigen Unterpunkt? Letzte Woche habe ich zum Thema Gegenwart Gottes gepredigt und da habe ich gesagt, so ich sehne mich nach einer Gemeindekultur, in der wir einerseits darauf verzichten, fromme Fassaden aufzubauen, gerade bei diesem Thema Gegenwart Gottes so zu tun, als ob, egal ob wir Gottes Gegenwart wirklich erleben oder nicht, aber uns auf der anderen Seite auch immer wieder bewusst danach ausstrecken, diese Gegenwart Gottes zu erleben, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen und einfach dieses Spannungsfeld gut hinzukriegen, zu sagen, hey, wir lassen uns ehrlich sein, wo wir es nicht erleben, aber lass uns trotzdem immer wieder danach ausstrecken, dass wir es erleben. Und was unseren Umgang mit Sünde angeht, habe ich eigentlich einen sehr ähnlichen Wunsch. So, mein Wunsch wäre, dass wir einerseits darauf verzichten, dort irgendwie gesetzlich zu sein, zu heucheln, fromme Fassaden aufzubauen und stattdessen wirklich auch mit Liebe und Annahme miteinander umgehen, da wo jeder von uns so seine Punkte hat, wo er eben schwach ist. Dass wir aber andererseits auch wirklich dass jeder von uns so einen gesunden Anspruch an sich selber hat, wirklich auch sein Leben zu heiligen und diese Baustellen irgendwie auch zu überwinden. Und mit gesund meine ich jetzt einfach nicht aus einem Druck raus, nicht aus Angst vor Ablehnung oder, keine Ahnung, irgendwie Manipulation, was Gott dann alles wohl mit dir anstellt, sondern einfach aus diesem Wunsch raus, hey, es ist mir wichtig, mein Leben so zu führen, dass Gott Freude dran hat und da eben nicht drin zu verharren, dass ich sage, so, ja, mei, da gibt's halt diese Sünde, ist halt so, sondern zu sagen, hey, ich möchte einfach auch ganz gern dort mein Leben wirklich heiligen. Das meine ich so mit diesem Spannungsfeld. Und meine Überzeugung ist, dass einer der besten Wege, wie man als Gemeinde dorthin kommt, in diesem Spannungsfeld einen guten Weg zu finden, ist es, einfach so eine Kultur der Beichte zu entwickeln. Warum ist das so? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde immer so, für mich ist der allerbeste Schutz davor, irgendwie heuchlerisch aufzutreten oder gesetzlich aufzutreten, wenn ich weiß, dass es da irgendwo im Raum mindestens eine Person gibt, die meine Baustellen schon auch kennt. Und meistens ist da ein guter Teil auch schon allein durch meine Frau abgedeckt. Das wisst ihr auch, wenn ihr verheiratet seid. Aber einfach auch zu wissen, hey, da gibt's jemand, mit dem rede ich regelmäßig drüber, wo ich meine Schwierigkeiten habe, hält mich schon mal davon ab, mich hier irgendwie vorne hinzustellen und einen auf dicke Hose zu machen und hier den Gesetzlichen rauszuhängen, weil, keine Ahnung, vielleicht gibt's Leute, die da schmerzfrei sind, aber ich persönlich fände das echt irgendwie mega peinlich, so einen Auftritt hinzulegen. Und in diesem Sinne hilft Beichte wirklich, Heuchelei und Gesetzlichkeit vorzubeugen. Und ein weiterer Aspekt, der dazu kommt, ist, dass Beichte ja auch beinhaltet, dass man schon ja so den Wunsch und den Vorsatz hat, so an diesen Punkten im Leben auch irgendwie vorwärts zu kommen. Das ist ja so ein Kennzeichen von echter Buße, von echter Beichte, dass man sagt nicht nur, naja, jetzt hat man halt mal drüber geredet, sondern dass man sagt, eigentlich will ich wirklich an diesem Punkt vorwärts kommen. So gut mir das eben gelingt und wo mir es nicht gelingt, wird Gott mir vergeben, aber ich will da ernsthaft dran gehen. Und wenn es in der Gemeinde viele Leute gibt, die immer wieder einfach bewusst auch diese Beichte in Anspruch nehmen, in welcher Form das auch immer sich dann vollzieht, dann wird es im besten Fall dazu führen, dass sich die Atmosphäre in der Gemeinde wirklich verändert, hin zu so einer Mischung aus Barmherzigkeit einerseits, wo Leute schwach sind, aber auch so einem Streben danach, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und das ist eine Atmosphäre, die einfach ein hervorragender Nährboden ist für persönliches geistliches Wachstum. Und das ist für mich ein dritter Grund, warum es sich lohnt, Beichte zu praktizieren. Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Gründe, die man dann anführen könnte. Bei den drei will ich es heute Morgen mal belassen. So als letzten Punkt, kannst du mal eins weiterklicken. Als letzten Punkt will ich noch mal so ein paar Ideen in die Runde werfen, wie das Ganze denn konkret aussehen könnte. Grundlage für Beichte ist immer Vertrauen und Verschwiegenheit, egal in welcher Form das dann passiert. Und insofern ist Beichte, finde ich, immer auch am besten dort aufgehoben, wo das im Rahmen von ja, gewachsenen Beziehungen passiert, wo es Leute gibt, denen du eh schon vertraust, mit denen du eh schon befreundet bist, unterwegs bist. Das empfinde ich so als den organischsten Ort, wo Beichte passieren kann. Wobei, lasst mich zu dem Thema Verschwiegenheit nochmal den kurzen Einschub machen, weil wir das auch schon an verschiedenen Punkten mal diskutiert haben, so in der Geschichte der Vineyard Dresden. Die katholische Kirche hat ein sehr rigoroses Verständnis vom Beichtgeheimnis. Also dort ist es tatsächlich so, dass das Beichtgeheimnis unter gar keinen Umständen gebrochen werden darf. Also weder, wenn irgendjemand zum Priester kommt und sagt, ich bringe mich heute Abend um, hat der Priester das Recht, das irgendjemand weiterzusagen. Noch, wenn derjenige sagt, ich bringe heute Abend 5 andere um, auch dann darf der Priester nichts sagen. Ich meine, er kann das natürlich tun, aber er wird dafür exkommuniziert, was sozusagen die Höchststrafe ist, die so die katholische Kirche in ihrem Disziplinarkatalog hat. Also ein sehr strenges Verständnis dieses Beichtgeheimnisses. Ich persönlich denke, das Beichtgeheimnis ist ein sehr hohes Gut oder das Seelsorgegeheimnis oder nenn es, wie du willst. Und trotzdem gibt es einfach Situationen, zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich trage mich sehr konkret damit, mir das Leben zu nehmen, wo ich einfach empfinde, das ist geradezu verantwortungslos, als Gegenüber dann zu sagen, naja, das hat er mir aber im Vertrauen erzählt, da kann ich jetzt irgendwie nicht weiter reagieren oder irgendjemand in einer guten Art und Weise, Polizei, wen auch immer, dort mit reinnehmen. Also in diesem Sinne, weil eben wir hatten mal die Situation, dass jemand auch gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt in einer konkreten Situation überhaupt was weitersagen darf oder fragen darf, wie ich damit umgehe. Ein hohes Gut, aber nicht irgendwie unter allen Umständen unverletzbar. Trotzdem, Vertrauen und Verschwiegenheit sind die Grundlage für Beichte. Und so ein Ort, wo das in der Gemeinde in einer guten Weise passieren kann, ist zum Beispiel der Hauskreis, dort, wo man einfach dieses vertraute Verhältnis miteinander hat. Aber auch einfach irgendwie Seelsorge ist natürlich eine Möglichkeit. Ministry-Zeit ist eine Möglichkeit, wenn da gerade jemand sozusagen frei ist, den du kennst, dem du vertraust. Gebetskreise, Leute, mit denen du sowieso befreundet bist. Also es gibt auch bei uns in der Gemeinde eine ganze Reihe von bestehenden Möglichkeiten, einfach zu Leuten hinzugehen und zu sagen irgendwie, hey, da würde ich einfach gern mit dir zusammen dafür beten und dich bitten, dass du mir da auch Vergebung zusprichst. Ach, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Genau. Und dann gibt es aber zusätzlich nochmal ein Werkzeug, wenn man das überhaupt so nennen will. Das habe ich mal so zum Beispiel in der Vineyard Berlin kennengelernt, was auch eine gute Möglichkeit darstellt, wirklich dieses Thema Beichte zu kultivieren. Und das möchte ich euch auch gern kurz vorstellen. Ist eigentlich eine ziemlich unkomplizierte Sache. Früher hat man zu diesem Werkzeug, wie gesagt, wenn man es überhaupt so nennen will, früher hat man da Zweierschaft dazu gesagt. Das Wort ist uns inzwischen zu uncool geworden, deswegen nennen es zum Beispiel die Berliner Connect. Und eigentlich geht es dabei beim Connect um ein ganz einfaches Prinzip. Zwei Leute tauschen sich regelmäßig aus, indem sie sich treffen oder indem sie telefonieren oder indem sie eine Skype-Videokonferenz machen oder was auch immer praktikabel ist. Und in dieser Zeit des Austauschs geht es zunächst mal um 4 Fragen. Die erste Frage ist, was tut Gott gerade in deinem Leben? Sagt Gott irgendwas zu dir? Merkst du, Gott berührt dich an irgendeinem Punkt? Tut Gott irgendwas in deinem Leben? Die zweite Frage ist, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es gerade geistlich gesehen richtig gut läuft? Dritte Frage, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es geistlich gerade nicht gut läuft, wo du Mist gebaut hast, wo du gesündigt hast? Und vierte Frage, was sind so geistlich gesehen meine Vorsätze, bis wir uns das nächste Mal wieder treffen zum Austausch? Was will ich in Angriff nehmen? Was will ich konkret unternehmen? Das sind die 4 Fragen, in denen es im Austausch geht. Und im zweiten Schritt betet man einfach füreinander also zu den Sachen, die eben im Austausch auf die Agenda gekommen sind. Und das ist eigentlich im Prinzip schon alles. Und ich mag dieses Connect-Prinzip sehr aus einer Reihe von Gründen. Zunächst mal finde ich es toll, dass bei Connect dieser Austausch wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Also es ist nicht etwa so, dass es da den armen Sünder gibt und er geht dann zum Beichtvater und hofft dann irgendwie mit Absolution nach Hause zu gehen, sondern es ist ein gegenseitiger Austausch, man ist zusammen unterwegs und das findet auf Augenhöhe statt. Dann gefällt mir bei Connect total gut, dass Sünde erstmal gar nicht der Fokus des Ganzen ist, sondern der Fokus ist eigentlich, was tut sich so auf deinem persönlichen Weg mit Jesus? Und da ist Sünde irgendwie ein Aspekt davon, aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen Aspekten, die da genauso gleichberechtigt daneben stehen. Und das finde ich einfach eine sehr gesunde Sache, dass sich das nicht nur auf die Sünde fokussiert, sondern dass auch genauso zur Sprache kommt, was gerade toll ist, was gerade Gott zu dir redet und andere Dinge mehr. Und schließlich eine weitere Sache, die mir total gut gefällt bei Connect ist, also gerade durch diese Festlegung auf diese vier Fragen, oder man kann sich ja dann Spiel an Spielregeln geben, was immer man auch will, aber so diese Festlegung, das ist im Prinzip auch so eine sanfte Nötigung, sich mal immer wieder bewusst und regelmäßig mit diesen vier Fragen auseinanderzusetzen. Nicht nur irgendwie zufällig, wenn es gerade mal oben aufliegt, sondern wirklich regelmäßig zu überlegen, ja, was macht Gott eigentlich gerade in meinem Leben? Nehme ich Gott irgendwo wahr? Bewusst zu überlegen, gibt's vielleicht gerade irgendwelche Punkte in meinem Leben, mit denen Gott gar nicht so happy ist? Oder umgekehrt, gibt's Sachen, mit denen Gott möglicherweise sehr happy ist und ich auch? Und auch immer wieder sich bewusst zu fragen, was will ich denn bis nächste Woche, bis in 2 Wochen mal ganz konkret in Angriff nehmen, um auf meinem persönlichen Weg mit Jesus vorwärts zu kommen. Und ich bin echt überzeugt davon, so wenn man diese Regelmäßigkeit da reinbringt in diesen ganzen Geschichten, dann ist es was, wovon das eigene geistige Leben enorm profitiert. Ja, das ist diese Connect-Geschichte und eine Möglichkeit, Beichte zu kultivieren. Das hat auch vielleicht noch den schönen Nebeneffekt, dass bei Connect irgendwie so dieses Wort Beichte rausgefallen ist, wo bei uns ja dann doch manchmal so dieser Film mit den eher staubigen Assoziationen abläuft. Schlussgedanke an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hier und heute Leute gibt, die sagen, also ich fände es irgendwie mal cool, diese Connect-Sache auszuprobieren, aber ich weiß es irgendwie nicht so richtig, wen ich da mal ansprechen kann. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, so die ganz richtig super zündende Idee ist mir nicht gekommen, wie man das irgendwie jetzt vermitteln könnte oder so. Aber vielleicht gibt's ja auch Leute hier, die so eine Idee haben. Oder ihr redet mal in den Hauskreisen drüber und jemand hat eine Idee. Und dann will ich dich wirklich ermutigen, auch solche Ideen weiterzugeben, was ich an mich oder an Leute aus dem Leitungsteam, weil ich, wie gesagt, ich denke, das ist eine gute Sache. Und so dieses Prinzip von Beichte wieder zu entdecken, ist, glaube ich, eine enorm lohnenswerte Geschichte, so für einen persönlich, aber auch für die gesamte Gemeinde. Okay. Und sozusagen, also Fazit bis hierher, gute Sache. Ja. Weiß ja nicht, ob ihr euch da einfach eine religiöse Pflicht auferlegt habt, um in den Himmel zu kommen oder so. Genau, also wenn ihr mal wissen wollt, was es so für eine Erfahrung ist, dann fragt den Ingmar oder den Stefan, und ja, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, ich hätte auch mal Lust, das wirklich auszuprobieren. Wie gesagt, ich denke, es lohnt sich wirklich. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Wenn du mir das schriftlich gibst, dann können wir das auch in die E-Mail-Verteilung mal schicken. Genau, ja, soweit einfach meine persönlichen Gedanken dazu. Wie gesagt, ich merke an mir selber, ich hatte das Thema Beichte eigentlich so bisher gar nie wirklich auf dem Schirm. Habe so nach dem Motto gelebt, wer das mag, der soll es gern machen. Und ich weiß nicht so genau, was das mir bringen sollte. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, glaube ich einfach, da hat mir Gott auch ein Stück weit die Augen geöffnet. Und ja, ich fände es einfach schön, wenn wir uns da gemeinsam als Gemeinde vielleicht auch auf Entdeckungsreise begeben. Das mit dem Zeugnis greife ich gern mal auf, zum Beispiel am kommenden Sonntag. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt an der Stelle auch nur noch das Amen zu sagen. Und